Ausgabe 967 der Radio 1 Elektrobeats begrüßt Sie herzlich Olaf Zimmermann und da freue ich mich gleich in der ersten Stunde auf einen tollen Studiogast. Schon in den End-90ern firmierend unter anderem unter dem Projektnamen Zimt. Später gehörte er dann zu Closer Musik. Seit 2005 veröffentlicht er auf Kompakt bzw. seinem eigenen Label großartige Soloalben. Herzlich willkommen, Matthias Aguayo. Schön, dass du da bist.
Dankeschön. Hallo.
Es gibt ein tolles neues Album von dir und deiner Band, Desdemonas Sophanopolis. Das hat mich in seiner Vielseitigkeit so sehr geflasht und begeistert, dass ich es zum Elektrobeats Monatsalbum gekürt habe und ich mir gesagt habe, den Musiker, der das kreiert hat, muss ich mir unbedingt als Studiogast einladen. Es gibt noch einen weiteren Grund, sich zu verständigen. Ihr seid momentan auf ausgedehnter Tournee und in Berlin macht ihr am 6. November im Gretchenstation. Genau. Ihr habt schon diverse Termine in Deutschland, der Schweiz, Belgien, England, den Niederlanden und Frankreich hinter euch. Wo lief's besonders gut? Wo waren die Leute besonders euphorisch?
Ach, man kann schon sagen, dass es so generell eigentlich überall sehr gut lief. Paris war extrem gut und das liegt aber auch daran, dass wir schon dort einigermaßen oft, also wir schon ein paar Mal dort gespielt haben und ein Publikum erspielt haben und ich sowieso ein ganz gutes Verhältnis zu Frankreich habe.
Also eine Fanbase habt ihr dort schon. Ja. Das Album enthält insgesamt 13 Titel, inklusive von 3 Interludes. Spielt ihr im Konzert ausschließlich Musik aus dem neuen Album oder auch Älteres von dir?
Nee, also ältere Sachen von mir spielen wir überhaupt nicht. Für mich ist es nur eine ganz klare Trennung da, was Desdemonas ist. Und das ist ein neues Projekt, mit dem wir unsere Stücke spielen. Aber wir spielen Sachen, die nicht auf dem Album drauf sind.
Okay.
Noch unveröffentlichte Sachen, die
Outtakes,
die, ja, Outtakes würde ich es nicht nennen, weil oder in gewisser Weise vielleicht schon, aber nicht Outtakes.
Im negativen
Sinne. Es ist eher so, dass die Geschichte weiter erzählt sollen wird.
Ich habe an den Anfang das Schlussstück eures Albums Antidoto gesetzt, weil da auch das schöne Wort Sophanopolis drin vorkommt. Das Ouvertüre-Stück 6 AM werden wir gleich hören. Im gewissen Sinne ist Sophanopolis ja ein Gesamtkunstwerk aus Musik, dem Artwork, über das wir noch gesondert sprechen werden und natürlich euren Konzerten. Der geniale Name Sophanopolis für eine Fantasiewelt oder imaginäre Stadt. Hast du nach dem lange gesucht oder ist der dir schon relativ schnell erschienen?
Erschienen ist, glaube ich, das bessere Wort. Und das ist etwas, was sowieso für unsere oder meine Arbeitsweise generell, also was man so generell sagen kann, dass ich eigentlich nicht so wirklich Sachen suche oder mir erdenke, sondern eher Situationen schaffen, in denen ich halt unweigerlich auf irgendwelche Ergebnisse komme. Das hat zu tun mit der Intensität, mit dem Mindset, mit der Atmosphäre, die man schafft für den Moment der Kreation und eher solchen Sachen. Da spielen manchmal Sachen dazu, wie in welcher Lichtstimmung man arbeitet und in welcher Intensität mit den Musikern zusammen oder auch alleine, als ich angefangen habe, die Platte zu machen. Und das sind dann so tiefe Sessions, in der sowas wie, ich nenne das manchmal ganz gerne Spiritismus oder so, es hat etwas davon. Das ist ja bei Musik natürlich eine allgemeine Sache, dass man ja oft von Spiritualität redet. Manche Musiker übersetzen das in religiöser Form, andere besprechen über das Unterbewusstsein. Ich weiß nicht, was es ist, aber auf jeden Fall macht es mir sehr viel Spaß, mit dem Unsichtbaren zu spielen und Sachen zu entdecken. Und Sophanopolis ist einfach ein Wort, das von selbst aufgetaucht ist. Da ich, wenn ich Texte entwickle oder wenn ich eine Gesangslinie entwickle, eigentlich immer sehr von der Musikalität ausgehe und von Wörtern, die vielleicht gar nicht existieren, die mal wie Englisch, mal wie Deutsch, mal wie Spanisch klingen. Und ich dort dann im Nachhinein durch das Hören dieser Improvisation anfange, Sachen zu entdecken und sich mir eine Geschichte eröffnet, wo ich dann entscheide, diesem oder jenem Pfad zu folgen und das Ganze halt eher so prozesshaft geschieht, was im Endeffekt, glaube ich, ein tieferes, zumindest in meinem Fall, ein tieferes Ergebnis erlaubt, als wenn ich jetzt ganz verkopft dran gehen würde und schon wissen würde, was überhaupt passieren soll.
Ich habe als nächstes die beiden ersten Stücke aufliegen, 6 a.m., das ist so eine Art Ouvertüre, mhm, und I Was a Star. Welche Making-of-Geschichte haben diese beiden Stücke? Die hast du ja sicherlich bewusst an den Anfang gestellt.
Ja, also 6 a.m. hat für mich auf jeden Fall, das ist ja entstanden, also es gibt ja manche Sessions von den Musikern, also zusammen mit den Musikern, die wir aufgenommen haben, die halt bis sehr spät in die Nacht gingen, und 6 a.m., wie der Titel schon sagt, gehört halt dazu. Und das gab halt diesen für mich magischen Moment, in dem eigentlich die Vögel vom St. Matthäus-Kirchhof in Schöneberg die Hauptstimme der übernehmen. Die sind jetzt leider nicht bei der GEMA eingetragen oder so, aber eigentlich sind die Autoren des Stückes, und die Musikalität von Vögeln oder generell die Geräusche aus der Natur ist etwas, was mir sehr gefällt, was mich sehr inspiriert und wo ich finde, dass man irgendwie alles, was wichtig ist für Musik, sei es Rhythmus, Melodie, Punktuation, was weiß ich, das ist alles da schon drin. Und deswegen war das in diesem Moment, wo wir gespielt haben und auf einmal gemerkt haben, durch die Fenster kommt halt kommen diese Geräusche rein, haben wir dann ein Mikrofon rausgestellt und zu den Vögeln dazu gespielt.
So Field Recording-mäßig.
6 a.m. Ja, aber der Unterschied ist halt, wir haben jetzt nicht irgendwie ein Field Recording genommen und dann irgendwie über ein Stück gelegt, sondern wir haben dazu gespielt, und das war halt dieser schöne Moment.
Und I Was a Star, ist das der Beginn der Geschichte des Albums?
Ich fühle es auf eine gewisse Weise, ja. Irgendwie retrospektiv, weil der Typ erzählt ja die ganze Zeit von etwas, was in der Vergangenheit geschehen ist, und er ist wieder da. Was diese Person erzählt oder so, ist mir manchmal ein bisschen selber ein Rätsel. Er kommt mir manchmal vor wie in so ein besoffener Typ an der Bar, der nicht zum Punkt kommt und immer wieder eine Geschichte erzählt, bei der es nicht wirklich zu einer Auflösung kommt. Aber dann im Zuge der Arbeit an den anderen Stücken oder so, finde ich viele Punkte, die halt sowas wie eine Auflösung erlauben und die halt auch so ein verschiedene Characters, ne, verschiedene Persönlichkeiten, verschiedene Rollen erlauben. Für mich ist, ich habe versucht, von Stück zu Stück sehr anders zu sehen oder eine andere Person darzustellen, und in dem Falle ist das halt dieser Mann.
Elektrobeat Studiogast in der ersten Stunde ist Matthias Arguello, anlässlich der Veröffentlichung seines tollen neuen Albums Sophanopolis und seiner gerade laufenden Tournee, die am 6.11. im Berliner Gretchen Station macht. Matthias hat für Elektrobeats Hörerinnen und Hörer CD-Exemplare seines neuen Albums mitgebracht, die er auch noch signieren wird. Das ist mein Monatstipp, und die können Sie sich um diese können Sie sich bewerben. Schreiben Sie an Elektrobeats mit K als ein Wort @radio1.de. Kennwort Matthias Arguello. Wie Ihnen die in dieser Stunde gehörte Musik aus Sophanopolis gefällt. Zuletzt daraus gehört 6 a.m. und I Was a Star. Matthias, es gibt von dir, wenn ich richtig gezählt habe, 4 Soloalben. Das neue ist ja unter dem Zusatz The Desdemonas erschienen. Wer gehört alles zu deiner Band und wer war noch an der Produktion als Gästen beteiligt?
Zu der Band, und es war natürlich sehr, sehr wichtig für mich, dass der Titel Enter des Dämonas ist, weil wir wirklich sehr, sehr viel zusammengearbeitet haben. Ich glaube, am wichtigsten ist zu erwähnen, ist Gregorio Gomez aus Medellin, aus Kolumbien, der Gitarre und Bass spielt, oder die Fender Six, diese Gitarre ist, die eine Oktave tiefer ist und halt auch so sehr viel zu dem Sound der Platte beigetragen hat. Aber ich glaube, es ist wichtig, ihn besonders zu erwähnen im Kontext auch der Komposition der Platte, weil es war so die erste Person, die ich in den Prozess mit integriert habe. Es war die Person, der ich der ich die ersten Drafts vorgespielt hat und mit der wir dann gemeinsam die Vision zu Ende entwickelt haben und der auch maßgeblich bei manchen Stücken mitgeschrieben hat.
Also es war eine reine Teamwork auch, ja?
Also, ja, genau. Also ich meine, es fängt alles von einer Vision an, die ich halt irgendwie etabliert habe, als ich nach Köln gegangen bin, um die ersten Ideen dort aufzunehmen, in einem kleinen Raum von einer Freundin, den ich für 2 Wochen gemietet habe, und mit sehr wenig Equipment habe ich dort so die ersten Ideen entwickelt. Und dann kam Gregorio als erstes dazu und dann der am Schlagzeug sitzt Matteo Scrimali, welches auch ein Schlagzeuger ist, der mir wie von einem Freund empfohlen wurde, als ich mal auf der Suche nach jemandem war, mit dem ich rhythmisch gut zusammenarbeiten könnte. Und der passte wie die Faust aufs Auge in diesem Sound, den wir gesucht haben, weil ich suchte irgendwie diese Idee, diese elektronischen Beats zu kombinieren, die so ein bisschen aus dem Elektrofunk oder was weiß ich kommen, mit einem eher soulvollen, mehr 60er Jahre fast Sound an Schlagzeug. Also man braucht jemanden, der reduziert spielen kann, aber sehr genau und mit sehr viel Swing, und der aber auch offen ist, zu experimentieren in der Kombination Drums und Elektronik. Und da haben wir halt auch sehr zusammengearbeitet und zu gucken, auch bei den Live-Sets ist das halt so, manches kommt von der Maschine, aber andere elektronischen Sachen triggert er an, und dann ist natürlich auch viel akustischer Sound dabei. Am Keyboard sitzt der Henning Specht, der in Toulouse aufgewachsen ist und den ich über gemeinsame Bekannte in Frankreich kennengelernt hatte. Der war Henning war gerade nach Berlin gezogen und die Bekannten wussten halt, dass ich gerne mit Leuten zusammenarbeite. Er wurde mir als Keyboarder empfohlen.
Er hat, glaube ich, auch gerade ein Soloalbum am Start.
Genau, ja. Und mit ihm, er ist dann dazugekommen, gemischt hat die Platte Matt Carmel. Und der halt auch sehr wichtig für den ganzen Prozess war natürlich. Hinzukommen bei den Vocals ist Juliana Gatas sehr präsent. Sie hat praktisch fast alle Backing Vocals gemacht. Sie ist eine argentinische Sängerin, die in einer dort sehr bekannten Band spielt, die Miranda heißt. Das ist so eine Popband. Und sie macht alle Backing Vocals auf der Platte und natürlich Walk On By, wo ist sie sehr präsent. Und dann gab es noch weitere Beiträge für Backing Vocals, Miruna Borucescu, auch bekannt als Borussiade. Und wenn man gesondert erwähnen sollte, das ist bei dem Stück After Love, ist Etienne Jomet von Zombie Zombie. Das habe ich bestimmt irgendjemand vergessen.
Die liefern wir nach. Du spielst auf dem Album eigen designtes bzw. konzipiertes Instrument namens The Mona. Was darf man sich darunter vorstellen?
The Mona ist, ich habe versucht, das Instrument, mit dem ich die meisten Sounds entwickelt habe, umzukonzipieren zu einem Live-Instrument. Und ich habe halt gemerkt, dass ich meistens mit rechts die Keyboard-Tasten spiele und mit links moduliere, was dann natürlich in der Logik erlaubt hat, dass man ein Modell bauen konnte, welches ich an meinen, so ein bisschen wie eine Kita, um an den Hals hängen kann.
So wie ein Gitarren-Synthesizer?
So, ja, genau, so ungefähr ist das Ding. Es sieht nur ein bisschen futuristischer oder retrofuturistischer aus. Bei der Konzeption oder bei dem Bau hat mir Franz Schütte von Jeans Team geholfen, bei dem wir ja auch einige Sachen aufgenommen haben, die ganzen Drumparts in seinem Studio. Und das Instrument begleitet mich jetzt überall hin. Und ich habe es Mona genannt, weil es mich so ein bisschen an diese selbstgebauten Gitarren von Bo Diddley erinnert hat. Und Bo Diddley ist ja eine große Referenz für mich. Deswegen kam es halt zu diesem Namen.
Die Produktion der Stücke hat in welchem Zeitraum stattgefunden? Wann entstanden so? Du sprachst darüber, ihr habt zu zweit die ersten Ideen entwickelt und du sprachst auch darüber, dass die Aufnahmen in ganz unterschiedlichen Studios und Städten stattfanden. Wo überall?
Es ist irgendwie, wenn man jetzt so sagt, dass es in unterschiedlichen Orten stattgefunden hat, hört sich vielleicht so ein bisschen unkonzentriert an, aber es waren sehr, sehr klare, intensive Sessions. Es gibt viele Kapitel sozusagen. Das Ganze fängt an mit den allerersten Aufnahmen, wo ich die ersten Skizzen aufgenommen habe, alleine in Köln.
Wann war das?
Sogar einige, so vor 2,5 Jahren oder ja, so, oder okay. 3. Da sind so die, von den ersten Skizzen, da sind sogar einige von diesen Originalaufnahmen wurden sogar benutzt, nicht so viel. Aber für mich war das immer eine ganz wichtige Orientierung, dieses Feeling von den ersten Skizzen nicht zu verlieren. Mhm. Also selbst wenn die Stücke weiterentwickelt wurden und so weiter, aber dieses dreckige, warme, tiefe, was die ersten Aufnahmen hatten, haben wir versucht halt immer beizubehalten. Dann gab es noch Aufnahmen, gerade die Aufnahmen, wo Schlagzeug und so weiter dabei ist, die wir halt, wie gesagt, bei Franz gemacht haben. Und viele Aufnahmen auch in meinem Studio, The District Union in Schöneberg. Da gerade die Sachen, wo viel Zusammenspiel zwischen Gitarre, Keyboard und Gesang ist. Viel Gesang wurde aufgenommen in Göteborg, mhm. In Schweden, in einem Studio, wo auch ein Teil der Platte gemischt wurde. Aber was interessant ist, es gab so ein bisschen zwei Kapitel bei der ganzen Sache, weil für mich war es wichtig, mit der Band schon zu touren, bevor die Platte draußen ist. Warum? Erstens, um die Stücke weiterzuentwickeln, aber vor allem auch, um eine tighte Band zu haben. Jetzt, wo die Platte raus ist, können wir touren und wir haben eine Band, die schon spielen kann, ja, die schon funktionieren kann. Wir fangen halt nicht bei Null an. Das war ein Ziel, aber was dann dabei passiert ist, dass wir natürlich die Stücke irgendwann live besser gespielt haben als bei den Aufnahmen. Von daher mussten wir dann wieder ins Studio und sagen, okay, nee, das nehmen wir jetzt nochmal auf, weil wir es einfach besser spielen. Und was uns auch wichtig war, in dem ganzen Prozess gute Takes zu machen, trotz den digitalen Möglichkeiten von heute, dass man ja schnell dann irgendwie 4 mittelgute Takes zu einem guten zusammenschneiden kann, war es mir wichtig, aus vielerlei Gründen, also gute Takes zu haben und von an, also einen komplett richtigen Gesangstake zu haben, Gitarre alles richtig, nur vielleicht einige kleine Fehler zu korrigieren, aber wirklich sich so in den musikalischen Prozess zu vertiefen. Vielleicht auch, weil ich so viel die Bildschirme satt hatte, die uns täglich umgeben.
Jetzt aus dem tollen neuen Album Nervous. Nervous, Musik aus dem großartigen Matthias Aguayo und Desdemonas Album Sophanopolis, meinem Elektrobeats-Monatstipp. Und Matthias ist in der ersten Elektrobeats-Stunde mein Studiogast. Danach gehört Ken mit Chicago Maro 10. Ken waren sicherlich in einigen Stücken eine Inspirationsquelle für dich, für euch. Du hast mir aber gerade gesagt, dass andere Sachen, glaube ich, für dich noch wichtiger waren. Du bist in einer kleinen Stadt aufgewachsen, wo das Medium Radio sehr wichtig war. Was hast du da damals so in dich aufgesogen?
Ja, es ist halt ganz lustig, wenn man so jetzt über Referenzen oder Einflüsse und so nachdenkt. Und ich merke, es gibt viele Sachen, die ich gehört habe in der Zeit, die, wenn ich sie heute höre, irgendwie ganz anders klingen als meine Erinnerungen daraus. Mhm. Denn das, in dem Sinne sind viele Referenzen für mich eher so aus der Erinnerung heraus und nicht so ganz aus der Realität entsprungen. Aber für mich war es, also ich bin zu einem wichtigen Teil oder beziehungsweise meine Adoleszenz sozusagen, meine Teenagerzeit in Gummersbach aufgewachsen, ja. 40 Kilometer von Köln, 150 oder so. Also ich würde sagen, ein bisschen spießige Kleinstadt. Und und der Zugang zu Musik war natürlich ein bisschen begrenzt, kein Internet und so weiter natürlich. Und da war das Radio für mich auf sehr vielen Levels halt extrem wichtig. Einerseits, um nachts irgendwelche Sachen hören zu können, vor allem nachts liefen irgendwelche interessanten Sendungen mit schräger Musik und dann habe ich die auf Kassette aufgenommen und so weiter. Aber selbst einfach diese Connection in eine Welt da draußen, die ganz weit weg erscheint und zu der man nie wirklich kommen wird, halt auch was Magisches mit diesen ganzen Synthesizer-ähnlichen Sounds, die durch die Ultrakurzwellen kamen, die ich halt auch, ich habe viele Tape Collagen gemacht, wo ich einfach nur solche Geräusche aufgenommen habe und natürlich die Bands, die da gespielt wurden, und es gab natürlich Bands wie zum Beispiel Tuxedo Moon, die ich durch dieses nächtliche Radiohören entdeckt habe, die für mich in dem Moment von einem großen Einfluss waren, beziehungsweise die halt irgendwie ein Fenster geöffnet haben zu etwas. Ich habe immer wieder in Reaktionen zu Desdemonas gehört oder zu Sophanopolis die Referenz des Krautrock. Das ist vermutlich bei mir eher etwas, was vielleicht unbewusst da reingekommen ist, weil ich eigentlich gar nicht so viel Ahnung davon habe. Also ich habe das, ich meine, ich kenne natürlich Can und so weiter, aber eher durch andere Freunde und viel später. Ich habe das in einem Moment meines Lebens gehört, da was weiß ich, in den 90ern, wo ich sagen würde, wenn ich das Gefühl des Albums jetzt beschreibe, ist der Bezug irgendwie ganz woanders verortet. Aber es ist natürlich nichts, was mich stört. Es ist ja extrem schmeichelhaft. Ich finde, es ist natürlich sehr gute Musik.
Gab es so im Elektronikbereich so für dich Triggeralben in dem Ort, in dem du aufgewachsen bist, wo du sagst, oh, das hat mich total weggeblasen. In die Richtung möchte ich vielleicht auch Musik machen?
Nö, nicht so richtig, weil die Elektronik kam, glaube ich, eher für mich dazu, als ich dann nach Köln gezogen bin. Und was ja die nächste große Stadt war, und da bin ich dann wirklich so in den 90ern, da kam so alles, ja, da gab es Kompakt ja noch nicht, aber diese, alles, was davor war, in seiner ganzen Intensität und so weiter, war dann natürlich sehr wichtig, ja.
Ich habe schon das tolle Artwork und Inner Sleeve angesprochen. Da sind comicartige Zeichnungen zu sehen, die schon im Zusammenhang mit den Stücken und Charakteren stehen. Wer hat das designt und welche Idee steckt dahinter? Du bist ja selbst auch ein großer Comic-Fan.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ein großer Comic-Fan, insbesondere von Love and Rockets und der ganzen Hernandez-Welt. Also die Zeichnungen, die stammen alle von mir. Also ich habe das alles gemacht.
Du hast das.
In Design, in wie wir das zusammenstellen und so weiter und übersetzen in Plattenform, das habe ich dann mit Giulia Monari gemacht. Und was auch ganz wichtig mir zu erwähnen ist, was ja auch noch dazu gehört, ist ja das Video von Cold Fever.
Genau.
Was ein Animationsvideo ist, weil ich mir dachte, okay, natürlich kann ich mit meinen Zeichnungen viel eher eine Fantasiewelt erbauen, als wenn ich jetzt irgendwie einen Hubschrauber mieten muss oder irgendwie sowas. Oder eine Innen... Ja, das war dann die Idee, und dann habe ich mit Celine Keller zusammengearbeitet, die die Animation macht, eine Freundin von mir. Und das war natürlich ein sehr extrem intensiver Prozess. Ich wusste nicht, dass Animation so viel Arbeit ist.
Wie lange hast du da gearbeitet?
Ach so, ein paar Monate saß ich schon dran. Und das Lustige war, dass wir halt irgendwie auf Distanz gearbeitet haben und ich immer Sachen scannen und ihr schicken musste. Und das war dann auch oft auch auf Tour. Also ich war dann oft im Flugzeug am Zeichnen gelandet zum Promoter. Erste Wortwechsel. Hallo, wie geht's? Alles klar? Gut. Habt ihr vielleicht irgendwo einen Scanner in der Nähe? Ich muss ein paar Zeichnungen scannen und verschicken. Ja, das war schon so eine Zeit. Aber das mit den Zeichnungen ist eigentlich eher entstanden, dadurch, dass ich in dem Moment, wo wir mit Matt Kamel gemischt haben, hatte ich extrem viel Zeit, weil da muss ich ja einfach viel hören und nichts wirklich was tun, sondern einfach nur sitzen, hören, ja und nein sagen, was zusammenentwickeln. Manchmal musste ich auch einfach nur warten. Und dann dachte ich, okay, am besten überbrücke ich die Zeit damit, dass ich zeichne. Und diese Zeichnung habe ich halt dann weil Zeichnen ist für mich, das fällt mir leicht, das habe ich immer gerne gemacht. Und es lenkt mich auch nicht wirklich ab.
So, also Entspannung,
ja,
auch.
Ja, genau. Und dann habe ich dann gemerkt, dass diese Zeichnungen halt immer in irgendeinem Verhältnis standen zu den Stücken, die wir dabei gehört haben. Und langsam eröffnete sich mir eine Geschichte auch, die ein bisschen mehr jedes Stück mit dem anderen verbunden hat und so eine allumfassendere Geschichte oder Erzählung ermöglicht hat.
Wir haben eingangs den Instrumentaltrack 6 AM gehört. Es gibt noch zwei weitere Interludes, Rabbit Hole und die Dream Sequence. Welche Funktionen haben die für dich?
Die gehören für mich wie Stücke zu dem Album dazu. Ich glaube, diese für den ganzen Entwurf des des Raumes, den diesen Album einnimmt, war es für mich auch ganz wichtig, diese Passagen zu haben, in der mal eben keine Stimme drin ist, und in der Dream Sequence ist für mich ja auch so, dass es, ja, halt eben wörtlich übersetzt, eine Traumsequenz. Das hat für mich halt auch so ein bisschen diese filmische Geschichte. Und es hat ja so generell das Gefühl, was ich bei der ganzen Sache habe, ist auch ein bisschen was Soundtrack-mäßiges. Und das ist dann für mich halt auch sowas wie die Musik zu einer bestimmten Szene von etwas, was sich vielleicht dann eher im Kopf abspielt, weil es gibt ja natürlich den Sofa-Lobolis-Film nicht oder noch nicht.
Elektrobeat-Studiogast in der ersten Stunde ist Matthias Aguayo anlässlich der Veröffentlichung seines neuen Albums Sophanopolis und seiner gerade laufenden Tournee, die am 6.11. im Berliner Gretchenstation macht. Matthias hat für Elektrobeats Hörer CD-Exemplare seines neuen Albums mitgebracht, die er auch noch signieren wird. Das ist mein Monats-CD-Tipp und um die können Sie sich bewerben. Schreiben Sie an Elektrobeats mit K als ein Wort at radio1.de. Kennwort Matthias Aguayo, wie Ihnen die in dieser Stunde gehörte Musik aus Sophanopolis gefällt. Zuletzt gehört Rabbit Hole und Vocal Arranger. Die Zeit läuft uns ziemlich davon. Matthias, wir haben schon darüber gesprochen. Eins deiner Markenzeichen ist der Gesang. Auf dem neuen Album sind Titeln Englisch, Deutsch, Spanisch zu hören. Wie entscheidest du, zu dem und dem Track passt die und die Sprache?
Auch das ist ganz unbewusst. Das ist irgendwie eine eher ästhetische Geschichte, die ja sich eher aus einem Gefühl heraus irgendwie begründet. Das Englisch kommt, das ist etwas Englischsprachiges dominiert ja schon bei dieser Platte, im Gegensatz zu der davor, wo die spanischen Einflüsse mehr zu merken waren. Und das ist eigentlich keine programmatische Entscheidung. Das ist eigentlich entspringt eher dieser Welt. Ich stelle mir schon so die Sophanopolis als eine dreisprachige Stadt vor, wo vielleicht viel Englisch gesprochen wird, weil das so die gemeinsame Sprache ist, aber.
Wir sollten noch einmal erwähnen, Matthias Aguayo mit seiner Gruppe The Desdemonas sind momentan auf Tournee. Die nächsten Stationen sind Hamburg, Köln und am 6. November in Berlin im Gretchen. Wer steht da neben dir auf der Bühne, die kompletten Desdemonas?
Ja, genau, da ist die komplette Band. Gregorio Gomez ist mit mir, der auch so nett war, mit nach Potsdam zu kommen. Matthäus Grimaldi natürlich, der Schlagzeuger, Henning Specht, wir sind alle auf der Bühne, Ricky Odigio macht den Sound für uns, und das ist die Kombination.
In der zweiten Elektrobeat-Stunde dürfen Sie sich dann unter anderem auf Musik von Rohn, Actress, Lalipuna, Ben Frost, AR and Machine, Sirius Mo und Automatfreund. Studiogast in der ersten Stunde war Matthias Aguayo. Wünsche viel Erfolg mit der neuen Platte.
Dankeschön.
Und natürlich viel Spaß und begeisterte Zuschauer auf euren nächsten Konzertstationen. Und hier ist noch Supreme. Danke dir.
Danke.